Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Stromberg. Herzlich willkommen. US-Präsident Donald Trump verkündet ganz stolz, welchen Deal er abgesegnet hat im Streit um das soziale Netzwerk TikTok. Aber aus China klingt das jetzt etwas anders, was da angeblich ausgemacht wurde. Dazu später mehr. Zuerst schauen wir auf das Thema, das für große Schlagzeilen sorgt. Die Frage, wie wenig wird gegen Geldwäsche getan, seitens der Banken und seitens der staatlichen Regulierung. Wenn Entscheidungsträger bestochen werden, wenn Menschenhändler riesige Summen einnehmen, wenn Terrorgruppen Dollar für ihre dunklen Pläne verschieben, ebenso Mafiagruppen oder korrupte Machthaber, dann sind Banken insofern daran beteiligt, dass sie die Transaktionen durchführen. Erkennen Sie die schmutzigen Hintergründe nicht oder wollen Sie sie nicht sehen? Ein Datenleck aus dem US-Finanzministerium, das dem US-Online-Medium BuzzFeed zugespielt wurde, zeigt offenbar, dass Banken sehr oft sehr wohl wissen, was vor sich geht und dass dagegen weltweit zu wenig unternommen wird. Jedenfalls kommen die Investigativjournalisten, die daran beteiligt waren, die Dokumente aus den Jahren 2000 bis 2017 auszuwerten, zu diesem Fazit. Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Mainzer vom internationalen Netzwerk Steuergerechtigkeit gesprochen. Er ist dort Vorstandsmitglied. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was sind das eigentlich für Transaktionen, um die es hier geht?
Ja, also ein Geldwäscher muss das Geld zunächst einmal ins Bankensystem hineinschleusen. Und man muss davon ausgehen, dass viele Wirtschaftsstraftaten das Geld von vornherein im Finanzsystem haben und transferieren. Zum Beispiel, wenn sie eine Veruntreuung begehen als Angestellter, Staatsangestellter oder wenn sie bei einer öffentlichen Ausschreibung unter der Hand Kickbacks bekommen sollen, Schmiergelder bekommen sollen, dann werden die ihnen nicht im Bargeldkoffer ausgehändigt, sondern sie werden ein Konto eröffnen in der Schweiz, in Frankfurt oder in Singapur. Und dieses Konto wird auch für den Namen einer Briefkastenfirma oder eines Trusts geführt. Zum Beispiel dann aus Malta oder aus Zypern oder aus Luxemburg oder aus Delaware oder aus den britischen Jungferninseln. Und dieses Geld wird auf dieses Konto dann überwiesen. Und das ist der Moment, in dem diese internationalen Banken ins Spiel kommen, weil diese Geldströme dann auch über das US-Finanzsystem laufen müssen in aller Regel, weil Dollar die Weltwährung Nummer 1 ist und die USA vorschreiben, dass alle Dollargeschäfte über das US-Finanzsystem abgewickelt werden müssen. Deshalb kommt den US-Banken, aber auch der US-Tochter der Deutschen Bank so eine wichtige Rolle zu, weil dort einfach alles zusammenläuft. Das ist ein Knotenpunkt und wenn ich dann dieses Briefkastenfirma-Konto habe mit meinem Schmiergeld, dann muss ich auch mir gut überlegen, wie komme ich an das Geld wieder ran, wie kaufe ich davon eine Immobilie und dann kann durchaus nochmal eine weitere Briefkastenfirma, ein anderes Konto eingeschaltet werden, über das das Geld weitergeleitet wird.
Lassen sich denn solche Transaktionen von den Banken auch identifizieren, sodass auch klar ist, hier könnte problematisches Geld im Spiel sein?
In aller Regel sind solche Transaktionen erkennbar, solche riskanten Geschäfte für Banken, für Profis wirklich zu erkennen. Zum allerersten ist da die enorme Komplexität für eine relativ simple Transaktion, die Banken und den Finanzprofis auffallen müsste. Zum anderen ist dann die oftmalige Einschaltung von Schattenfinanzzentren riskant, wenn sie Transaktionen von den britischen Jungferninseln oder von Zypern oder von Kaiman-Inseln haben, dann ist da schon mal eine Notwendigkeit, da näher nachzufragen. Aber der wichtigste Einblick, den Banker haben in diese Geschäfte, ist eigentlich, dass sie sehr genau wissen müssen, wer ihre Kunden sind. Sie müssen eigentlich zweifelsfrei geklärt haben, wer ihr Kunde letztlich ist, auf dessen Veranlassung hin diese Geschäfte getätigt werden, der sogenannte wirtschaftlich Berechtigte. Und dann müssen sie eigentlich in der Lage sein, auch oder sind sie verpflichtet sogar zu überprüfen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse dieses wirtschaftlich Berechtigten im Einklang stehen mit seinen Finanzgeschäften, die er tätigt. Und wenn Sie jetzt einen Staatsbediensteten haben, der mit zig Millionen Dollar sich eine Yacht oder eine Immobilie kaufen möchte, dann hat der Banker eigentlich alle Fakten auf dem Tisch, um eine Verdachtsmeldung nicht nur abzugeben, sondern auch diese Transaktionen zu stoppen, die Geschäftsbeziehungen sogar auch zu stoppen.
Es sind ja eine Reihe Banken da genannt. JP Morgan zum Beispiel oder auch die Deutsche Bank und auch die Commerzbank taucht da auf. Warum erfolgen denn von diesen Banken offensichtlich nicht diese Meldungen rechtzeitig?
Die Banken haben ein riesiges Anreizproblem, denn zum einen wollen sie natürlich das Geschäft behalten. Sie wollen die Kunden behalten, sie wollen die Gewinne behalten. Oft sind auch die schmutzigeren Geschäfte die, die am meisten Gewinne abwerfen, weil man da die Gebühren ordentlich hochschrauben kann. Zum anderen wollen sie natürlich nicht erwischt werden, wollen sie nicht irgendwie öffentlich auch gebrandmarkt werden als Beihelfer einer Geldwäsche oder einer Steuerhinterziehung oder anderer Vergehen. Und ein Banker muss diese gegenseitig abwägen, was sie jeweils noch gerade durchwinken können und wo aber dann Schluss sein muss.
Was ist mit der Rolle der Aufsicht? Also wir haben ja für den Dollarbereich die US-Kontrollbehörde Financial Crimes Enforcement Network oder kurz FinCEN. Für den deutschen Bereich ist das die beim Zoll angesiedelte FIU, die Financial Intelligence Unit. Und auf europäischer Ebene gibt es noch nichts Adäquates. Was ist mit denen?
Wir haben auf europäischer Ebene noch keine Aufsicht über die Geldwäsche und das ist eines der großen Probleme aus unserer Sicht, weil hier nationalstaatliche Egoismen zu oft dazu führen, dass man eben der eigenen Finanzindustrie nicht wehtun möchte, dass man hier nicht genau nachfragt und dass deshalb dieser Abschreckungsmechanismus nicht funktioniert. Wenn die Regulierer genau ihre Arbeit tun würden, dann müssten Banken erwarten, bei Falschmeldungen oder zu Spätmeldungen, dass sie bestraft werden, sobald dieses Geschäft spätestens strafrechtlich relevant verfolgt wird.
Sie heißen jetzt Tax Justice Network, also übersetzt Steuergerechtigkeitsnetzwerk. Was ist denn Ihr Vorschlag? Was müsste geändert werden an den Rahmenbedingungen, damit dieses System so durchbrochen wird und die Kontrolle eben effizient wird?
Es gibt ein wichtiges Prinzip, was wir vermissen in der gesamten Geldwäschebekämpfung, und das ist das die öffentliche Transparenz. Das ist letztlich das beste Gegenmittel gegen jede Art von Versagen der Aufsichtsbehörden. Und zwar beispielsweise geht das dahin, dass man jene, die gegen Geldwäscheauflagen verstoßen haben, jene Akteure oder auch die Geldwäsche wegen Geldwäsche tatsächlich wegen Beihilfe angeklagt wurden und ähnliches, dass das öffentlich gemacht werden muss. Und da gab es bei der EU-Richtlinie, bei der letzten Überarbeitung der Geldwäscherichtlinie etwas seitens Deutschlands massiven Widerstand gegen die Pläne der EU-Kommission, genau das zu tun. Genau hier sicherzustellen, dass wir über diese Fälle öffentlich sprechen können. Da operieren wir gerade im großen Vakuum, in einer Entkoppelung dessen, was die Politik im rechtlichen Rahmen vorzugeben versucht und dem, was in der Praxis tatsächlich geschieht. Wir wissen viel zu wenig, was in der Praxis tatsächlich in diesem Bereich geschieht und deshalb sind viele der rechtlichen und der legislativen Maßnahmen auch nicht zielführend genug.
Welches Fazit ziehen Sie denn durch die neuen Erkenntnisse jetzt?
Banken werden erst dann ihr Verhalten verändern, wenn ihr Aktienkurs bedroht ist oder wenn Vorstände, hohe Mitarbeiter von Gefängnis bedroht sind. Diese beiden Faktoren müssen erreicht werden, damit eine Abschreckung im Banken-, im Finanzsektor effektiv sein kann.
Das sind die Einschätzungen von Markus Mainzer vom Internationalen Netzwerk Steuergerechtigkeit, das für seine Forschungsarbeit unter anderem Mittel von der EU-Kommission erhält. Die Deutsche Bank steht bei diesen Vorwürfen besonders im Wind, weil ihr Konzernchef in der betreffenden Zeit Leiter der Konzernrevision war und damit zuständig für die Kontrolle. Ist das jetzt ein erneuter Reputationsverlust oder wie kommt das an der Börse an? Die Frage geht an meine Kollegin Claudia Werle.
Ja, die Aktien der Deutschen Bank gehören heute zu den ganz großen Verlierern im DAX. Sie geben mehr als 7% nach. Das Minus war zeitweise sogar noch größer. Ich möchte mit Dieter Hein sprechen über die Deutsche Bank. Dieter Hein kommt vom Analysehaus Faerischer, beobachtet die Bankenbranche seit vielen, vielen Jahren. Herr Hein, die Deutsche Bank war ja schon in viele Skandale verwickelt. Jetzt diese neuen Vorwürfe. Wundert Sie das?
Nein, überhaupt nicht. Die Deutsche Bank gehört zu den größten Banken in Europa vom Geschäftsvolumen und seit der Finanzmarktkrise und im Aufarbeitung der Finanzmarktkrise haben die Regulatoren genauer hingeschaut international und da war die Bank eigentlich bei, ich würde es mal so sagen, allen Schweinereien dabei, aber auch andere Großbanken. Ab einer gewissen Größe ist man da offensichtlich dann mit im Boot. Und die Reputation der Deutschen Bank hat ja über die letzten 10 Jahre so gelitten. Also mich wundert es nicht und einen noch größeren Reputationsschaden als die Deutsche Bank eh schon hat. Das sind nur graduelle Unterschiede.
Christian Sewing ist seit fast 2,5 Jahren Chef der Deutschen Bank. Einen Kulturwandel hat er versprochen. Wie weit ist er denn damit gekommen?
Also seine Vorgänger hatten das auch schon versprochen, auch gerade der Herr Ackermann als Aufsichtsratsvorsitzender. Da warten wir seit vielen Jahren darauf. Letztendlich, was ich seit 2012 kritisiere, ist das hohe Engagement der Deutschen Bank beim Investmentbanking. Und die ganzen Strafzahlungen kommen fast ausschließlich aus dem Investmentbanking. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt mit diesen neuen Geldwäschefällen, in die die Deutsche Bank verwickelt ist, wahrscheinlich viel über das internationale Investmentbanking der Deutschen Bank läuft. Das ist extrem aus meiner Sicht unprofitabel, hat zu vielen Problemen bei der Deutschen Bank geführt, aber irgendwie haben es die Investmentbanker einfach drauf, Vorstände von anderen Bereichen zu überzeugen, dass ihr Geschäft ganz, ganz wichtig ist, worauf sich das stützt. Da bin ich seit vielen Jahren ratlos.
Niedrige Zinsen, die Sorge vor Kreditausfällen, die Zeiten sind momentan ja nicht gerade einfach für die gesamte Branche. Wie steht die Deutsche Bank da?
Sehr schlicht. Wir hatten ja bis zur Corona-Krise in Deutschland einen sehr guten Konjunkturverlauf, extrem niedrige Arbeitslosenquote. Der Bund konnte sich und die öffentliche Hand entschulden. Von daher waren auch die Kreditausfälle sehr niedrig. Trotzdem hat die Deutsche Bank seit 2015, als sie einen Verlust von 7 Milliarden ausweisen musste, bis heute für die Aktionäre in jedem Jahr einen Verlust ausgewiesen. Und mein Kritikpunkt war schon, wenn die Deutsche und auch die Commerzbank nicht fähig sind, eine nachhaltige Rendite in wirklich ausgezeichneten konjunkturellen Rahmenbedingungen zu erreichen, wie soll das sein, wenn es mal eine Krise kommt? Und die haben wir jetzt.
Nur ganz kurz zum Schluss, die Commerzbank scheint ja in dieser Sache auch keine reine Weste zu haben. Steht sie besser da?
Ja, das Geschäft ist etwas kleiner, von daher ist sie nicht bei jedem Skandal dabei, aber wegen Geldwäsche musste sie, soweit ich weiß, auch schon zahlen. Also von daher, jede große Bank ist da wohl mit involviert auf die eine oder andere Weise. Das ist ein internationales Problem.
Das sagt Dieter Hein vom Analysehaus Verisch.
Ja, danke auch von unserer Seite. Von einem Skandal zum möglicherweise nächsten. Es geht um das Leasingunternehmen Grenke. Der Firmengründer lässt seinen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitz erst einmal ruhen. Frau Werle, was sagen denn die Anleger dazu?
Oh, wenn wir auf den Aktienkurs schauen, die Papiere zeitweise regelrecht eingebrochen. Ein Minus von fast 12% zwischenzeitlich. Der Firmengründer Wolfgang Grenke will sein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung ruhen lassen, bis alle im Raum stehenden Vorwürfe aus dem Weg geräumt sind. Er begründet das mit möglichen Interessenskonflikten. Einige Analysten haben sich bereits recht skeptisch geäußert. Sie sehen das Risiko eines Vertrauensverlustes von Seiten der Anleger. Viele Fragen seien einfach nach wie vor offen. Aktuell das Minus bei Grenke, nur noch muss man sagen, minus 1,7%.
Beim Autobauer VW wird gewarnt, dass es zu einem größeren Stellenabbau kommen könnte. Was ist da der Hintergrund?
Ja, die Autoindustrie muss sich bis 2030 auf strengere Grenzen für den Ausstieg von Kohlendioxid einstellen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte als neues EU-Klimaziel vorgeschlagen, den Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union bis 2030 um mindestens 55% unter den Wert von 1990 zu drücken. Bislang ist von 40% gesprochen worden. Das heißt unterm Strich, dass auch der CO2-Ausstoß bei Autos stärker sinken muss. VW-Chef Herbert Diess fürchtet nun, dass es infolgedessen zu zusätzlichen Insolvenzen kommen wird, zu Arbeitsplatzverlusten in großem Stile, auch wenn im Bereich der Automobilindustrie wahrscheinlich ja an anderer Stelle neue Stellen entstehen werden. Das alles muss man vor dem Hintergrund sehen, dass die Autoindustrie bislang eine sehr wichtige Stellung innerhalb der Wirtschaft innehatte. Viele Arbeitsplätze, beispielsweise auch von Zulieferern, hängen davon ab. Und Autoaktien, die sind heute ganz deutlich im Minus. VW-Papiere beispielsweise fast minus 4%.
Wie ist denn zu Beginn dieser Woche, in der auch zwei Börsengänge anstehen, der Gesamtmarkt angelaufen?
Der DAX ist wirklich deutlich im Minus. Die steigenden Corona-Infektionszahlen werden mit großer Sorge beobachtet. Wenn dieser Trend anhält, dann sei mit zeitlich begrenzten nationalen oder lokalen Lockdowns zu rechnen. So die Befürchtungen, was das bedeutet, haben wir ja nur allzu gut im Gedächtnis. Der DAX gibt nach mehr als 3%, steht jetzt bei 12.692 Punkten.
Und dann runden wir das Bild ab mit Euro, Rente und Gold.
Der Euro 1,1788 $, die Umlaufrendite gesunken von -0,5 auf -0,52% und die Feinunze Gold $1,930,67.
Danke, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. In dieser Woche gibt es zwei Unternehmen, ich hatte es gerade schon angedeutet, die sich Geld an der Börse besorgen und in den Handel drängen. Der Wohnmobilbauer Knaus Tabbert und der Rüstungskonzern Hensoldt. Beide haben ihren Sitz in Bayern. Rocket Internet hat gegenteilige Pläne, will der Börse möglichst schnell wieder den Rücken kehren. Was spricht für einen Börsengang und warum wenden sich andersherum Firmen wieder ab? Der Frage ist Viktor Goetger nachgegangen.
Mit dem Wohnmobil eine Reise machen, davon träumen viele. Gerade in Corona-Zeiten, wo viele Urlauber anderen eher aus dem Weg gehen wollen.
Ein Hotel, da nervt mich schon morgens, wenn ich frühstücken gehe. Die Schlacht an diesem Buffet.
Im Wohnmobil kann man frei davor sitzen, muss nicht in den Räumen sein. Ich finde das einfach schön.
Jetzt plant auch der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert aus dem niederbayerischen Jandelsbrunn seine ganz eigene Reise und will am Frankfurter Börsenparkett vorfahren. Will die Gunst der Stunde nutzen, sagt Finanzprofessor Christoph Schalast von der Frankfurt School of Finance and Management.
Die Anleger suchen zurzeit nach Geschäftsmodellen, die auch in der Pandemie, auch wenn es eine zweite Welle, funktionieren. Und das sind natürlich solche Geschäftsmodelle wie eben Wohnmobile. Das heißt, das Umfeld zurzeit passt, wenn man die richtige Geschichte erzählen kann.
Auch der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt aus Taufkirchen bei München hat seine Story gut vorbereitet. Staaten rund um den Globus dürften künftig mehr für Rüstung ausgeben, so wirbt der Konzern. Und Hightech ist auch im Spiel bei Hensoldt, zum Beispiel bei intelligenten Radaren für Kriegsschiffe. Aber das ist der Punkt. Viele Investoren haben inzwischen auch auf dem Radar, wie ethisch Geschäftsmodelle sind, sagt Börsenexperte Volker Brühl vom Center for Financial Studies.
Ja, gerade eine Rüstungsindustrie ist ja nie auszuschließen. Wie werden diese Produkte tatsächlich verwendet? In welchen Regionen? Ist politisch alles sehr, sehr kontrovers. Und diese Reputationsrisiken scheuen normalerweise auch große Fondsgesellschaften.
Auch deutsche Privatanleger sind bei Börsengängen vorsichtig, sind gebrannte Kinder des neuen Marktes, als Dutzende unsolide Internetfirmen an die Börse gestolpert sind. Börsengang, dieses Wort löst bei Anlegern kaum noch Euphorie aus. Und auch Firmen halten sich zurück, denn an der Börse müssen sie ja schließlich regelmäßig sich tief in die Bücher schauen lassen, müssen alles offenlegen und kurzfristig Erfolge liefern. Dass Unternehmen wegen Corona oft schnell Geld brauchen, hat an dieser Grundskepsis nichts geändert, sagt Finanzprofessor Volker Brühl.
Jetzt durch Corona, wenn man einen erhöhten Liquiditätsbedarf hat, beispielsweise dadurch, dass Auftragseingänge fehlen, Umsatzerlöse rückläufig sind, dann spielt eigentlich vor allen Dingen der Fremdkapitalmarkt, Anleihen und Bankfinanzierung die größere Rolle, weil sie schneller verfügbar sind.
Denn bis ein Börsengang vorbereitet ist, sind 6 oder 9 Monate schnell verstrichen. Viele Unternehmer fremdeln auch deswegen mit dem Parkett. Mehr noch, viele ziehen sich von der Börse zurück. Nun könnte auch die Start-up-Schmiede Rocket Internet ihre Aktien vom Kurszettel nehmen. Es wäre wieder ein Unternehmen, das der Börse AD sagt, meint Anlegerschützer Michael Kunert von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.
Die Börse schrumpft sogar extrem. Aktionäre haben heutzutage viel weniger Auswahl an der Börse. Das heißt nicht nur der Privataktionär, sondern auch Fonds. Das Geld konzentriert sich auf weniger Unternehmen. Das ist ein volkswirtschaftliches Problem, sehe ich ganz eindeutig so.
Die Zahlen sind gewaltig. Nach Daten der Weltbank sind heute rund 40% weniger Unternehmen an den deutschen Börsen als noch vor 10 Jahren. Selbst wenn nun 2 neue Unternehmen ans Parkett kommen.
Berichtet Viktor Goetger. Gestern hieß es aus den Vereinigten Staaten, es gäbe einen Deal zum US-Geschäft des sozialen Netzwerks und Videoplattform TikTok. US-Präsident Donald Trump verkündete stolz, dass das Unternehmen und das globale Geschäft in die USA geholt würden, dass es eine ganz neue Firma sein werde, die nichts mehr mit China zu tun habe, dass 25.000 neue Jobs in den Staaten entstehen würden und das Unternehmen sogar $5 Milliarden in einen Bildungsfonds in Texas zahlen würde, der die echte Geschichte der USA vermitteln würde. Aus China klingt das alles heute allerdings etwas anders, wie Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
Die US-Konzerne Oracle und Walmart sollen bei TikTok einsteigen und es soll ein neues Unternehmen entstehen namens TikTok Global mit Sitz in den USA. Das wurde vom chinesischen Mutterkonzern ByteDance in Peking bestätigt. Viele weitere Einzelheiten des geplanten Geschäfts aber sieht man in China anders als in den USA. Beispiel Unternehmenskontrolle. US-Präsident Donald Trump hatte gestern gesagt, das neue Unternehmen TikTok Global werde vollständig kontrolliert werden von Oracle und Walmart. Beim chinesischen Mutterkonzern ByteDance sieht man das anders. TikTok Global werde eine vollständig von ByteDance kontrollierte Tochtergesellschaft bleiben. Man werde 80% der Anteile an der Firma behalten. Und ByteDance stellte auch klar, dass der chinesische Firmengründer Zhang Yiming im Verwaltungsrat des neuen Unternehmens sitzen wird. Auch seien nicht geplant, irgendwelche Algorithmen oder Technologien von China in die USA zu übertragen. Und auch in einem weiteren Detail widerspricht ByteDance ausdrücklich der Aussage des US-Präsidenten, nämlich bei der von Donald Trump angekündigten Zahlung von 5 Milliarden US-Dollar. Dabei handle es sich ganz einfach um das Geld, das man vermutlich an Steuern in den USA zahlen werde. Trump hatte behauptet, ByteDance werde in den USA 5 Milliarden US-Dollar in einen Bildungsfonds einzahlen. Zwischenfazit: Der geplante TikTok-Verkauf von China in die USA gestaltet sich deutlich komplizierter als von der US-Seite dargestellt. Es dürfte also noch etwas dauern, bis es zu einem Abschluss kommt.
Über unterschiedliche Ansichten zum TikTok-Deal berichtete Steffen Wurzel. Auch die Wirtschaftspresseschau beschäftigt sich mit TikTok. Nachdem die Sperrung der Video-App in den USA erst einmal vom Tisch ist, beschäftigen sich die Kommentatoren genauer mit der von Präsident Trump gebilligten Vereinbarung mit Oracle und Walmart.
Die Süddeutsche Zeitung kommt zu dem Schluss: Der TikTok-Deal ist ein Erfolg für Peking, auch wenn die Zustimmung aus China noch aussteht. Der Schlüssel zum Erfolg: Erst führte Peking über Nacht ein Exportverbot für in China geschriebene Software ein, um die Gespräche mit Microsoft zu torpedieren. Dann verhandelte ByteDance mit Oracle, auf deren Servern die Daten der amerikanischen TikTok-Nutzer künftig gespeichert werden sollen. Viel wichtiger allerdings aus Pekings Sicht: Oracle-Gründer Larry Ellison ist ein Trump-Sympathisant. Seinem Buddy konnte der US-Präsident offenbar keinen Deal ausschlagen, nicht mal einen schlechten. TikTok war erst der Anfang. In Peking ist man auf das nächste Duell vorbereitet. Nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Trump nicht einmal annähernd bekommen, was er zunächst als Minimallösung gefordert hat. Noch bis vor kurzem beharrte er darauf, nur ein vollständiger Verkauf des Amerika-Geschäfts von TikTok könnte ihn davon abbringen, die App in seinem Land zu verbieten. Die jetzt herausgekommene Transaktion ist viel bescheidener. Oracle und Walmart werden nur Minderheitsaktionäre. ByteDance wird erheblichen Einfluss behalten. Auch wenn TikTok nun glimpflich davon zu kommen scheint, rücken die Amerikaner mit dem Manöver ein Stück weit von ihrer lange gepflegten Vorstellung eines offenen Internets ab. Ebenfalls ein Thema: die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Dazu schreibt die Welt: Wenn die Gewerkschaft Verdi jetzt Warnstreiks ankündigt, geht ein genervtes Stöhnen durch die Gesellschaft. Auch das noch. Hat die gebeutelte und tief verschuldete Gesellschaft nicht andere Sorgen? Ja, die hat sie. Aber die Tarifrunde könnte ein erster Ansatz sein, jenen Beschäftigten praktisch Anerkennung zu zollen, die tagtäglich im Maschinenraum der Gesellschaft sitzen. Die Nürnberger Nachrichten halten fest: Ja, es ist anzunehmen, dass die Gesellschaft hinter Pflegern und Erzieherinnen steht. Doch eben jene Gesellschaft ist auch ermüdet von wochenlangen Kita- und Schulschließungen. Die Aussicht, jetzt schon wieder vor verschlossenen Türen zu stehen, könnte also schnell Unmut hervorrufen. Für die Gewerkschaften sind die Warnstreiks im Jahr 2020 deshalb mehr denn je ein Drahtseilakt.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Gleich geht's hier weiter mit den Nachrichten und an der Sendung Deutschland heute und meiner Kollegin Ann Tran. Ein Thema bei ihr: In Berlin wendet sich ein Bündnis von lokalen Geschäften gegen den Rechtsextremisten Attila Hildmann.